Wie schon gesagt, es geht um das Thema Gebet, passend natürlich zum heutigen Sonntag, denn der heißt Rogate, betet. Und passend auch, wenn ich an unseren Donnerstag denke, wo wir gemerkt haben, das Thema Gebet, das ist uns wichtig oder möchte sogar uns noch wichtiger werden. Wir haben gemerkt, da ist vielleicht auch noch eine Sehnsucht da, noch mehr mit Gott im Gespräch zu sein. Ich habe dann vorhin gerade überlegt, wie du es gesagt hast, das Thema, wir beten, im Teenkreis betet ihr, im Hauskreis Diefenbach ist das Thema gerade Gebet ganz dran. Wir haben die Gebetsstunde dienstags um 18 Uhr. Wir beten als Älteste regelmäßig, haben Gebetszeit samstags. Dann haben wir unser Gebet vor dem Gottesdienst, da möchte ich auch nochmal herzlich einladen. Das darf auch noch mehr sein und da darf auch jeder kommen, 9:45. Wir beten im Gottesdienst und ganz viele beten auch zu Hause im stillen Kämmerlein, so wie man das immer sagt. Es wird gebetet und eine betende Gemeinde, darauf liegt mit Sicherheit ganz großer Segen. Und trotzdem wollen wir uns Gedanken machen, wie das auch weitergehen kann und in unserer Gemeinde noch vielleicht verändert werden kann. Gebet. Und wir haben eine Sehnsucht nach Gebet. Und die Jünger damals auch. In unserer heutigen Gesellschaft glauben viele Menschen, sie können nicht beten. Sie halten Beten für was Besonderes, für was Fremdes. Manche denken, dass das Beten für manche vorenthalten ist. Sie selber können nicht beten. Und das haben eben die Jünger auch gedacht. Die haben auch gedacht, ich kann nicht beten. Und sie sahen, wie Jesus mit seinem Vater sprach. Und in ihnen, da wurde die Sehnsucht lebendig, das wollen wir auch gerne. Wir wollen auch gerne zum Vater beten. Und sie machen es dann genau richtig. Sie formulieren ihre Wünsche, sie gehen zu Jesus und die fragen ihn, Jesus, lehre uns doch beten. Und er gibt ihnen eine Antwort. Und das ist die Frage auch, die uns heute beschäftigen soll. Jesus, lehre uns beten. Natürlich können wir beten, das weiß ich. Aber eben, vielleicht gibt es das ein oder andere, was wir noch nicht so im Kopf haben. Wie sollen wir beten? Unser Text heute, unser Abschnitt von heute, der beginnt zuerst mit dem Inhalt des Gebetes. Danach geht es um die innere Einstellung. Und am Ende wird auch die Beziehung zu dem hinterfragt, der der Empfänger des Gebetes ist. Und die ersten 5 Verse, die beschäftigen sich mit dem Inhalt. Und ihr kennt den Text sicher. Lukas 11, Verse 1 bis 13. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Ja, Jesus, er nennt hier oder beschreibt ein Gebet, das wir alle kennen, das Vater unser. Aber es stellt sich hier im Lukas-Evangelium ein bisschen anders dar. Vielleicht waren es 2 Gebete, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Vielleicht hat er ihnen einmal das gesagt, im Matthäus-Evangelium an anderer Stelle die bekanntere Version. Wenn man jüngere Handschriften in der Bibel dazu nimmt, werden auch die Stellen, die fehlen, noch ergänzt im Lukas-Evangelium. Aber wie gesagt, es ist letztlich zweitrangig. Jesus hat uns ein Gebet genannt, woran wir lernen können, wie Gebet geht. Und ich möchte gerne jetzt die bekannte Fassung einmal in kurzen Zügen mit euch anschauen. Zum einen beginnt unser Gebet des Herrn mit der Anrede. Vater unser im Himmel, ihn sprechen wir an. Und dann folgen 3 Du-Bitten, so habe ich das genannt. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und dann kommt der Wechsel vom Du zum Wir. Wie im Himmel, auch bei uns, so auf Erden. Und es folgen eben wir bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. vergib uns unsere Schuld. Und im nächsten Abschnitt ist dann vom Nehmen der Übergang zum Geben, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann folgen zwei Wir-Bitten, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Und am Ende der Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir merken in diesem Gebet, dass alles drin. Wir haben Fürbitte drin, wir haben die Bitte drin, wir haben Vergebung drin, wir haben Lob Gottes drin. Es ist alles das drinne, was ein Gebet braucht. Und so wie Jesus ihnen das mit dem Beten gezeigt hat, so sollen es die Jünger machen und so dürfen wir es genauso machen. Das Vaterunser, das kennen wir ja alle. Ich möchte auch gar nicht mehr drauf eingehen. Betet das nächste Mal vielleicht einfach auch mit dem Hintergrund, zu sagen, es ist alles drin. Aber Jesus, er ist mit seiner Gebetsunterweisung noch gar nicht fertig. Jetzt geht es ihm um die innere Einstellung. Und da heißt es, und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leihe mir 3 Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür, die ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Jesus benutzt hier ein Bild, um den Jüngern etwas zu verdeutlichen. Und ich habe das gelesen, ich fand das gar nicht so leicht zu verstehen. Für uns sind ja oft die Bilder, die Jesus benutzt in seinen Gleichnissen, fremd, weil sie gar nicht unsere Lebensumstände betreffen, weil wir unter Umständen gar nicht wissen, was eigentlich der Hintergrund ist von so einer Geschichte oder von so einer Situation. Wir sehen solche Bilder oft durch unsere eigene Brille und das verwirrt manchmal. Daher jetzt ein kleiner Ausflug in ein kleines, morgenländliches Dorf. Das Gleichnis malt lebendig die Verhältnisse eines morgenländischen Dorfes vor Augen. Es gab dort keine Kaufläden, sondern die Hausfrauen, die backten am Morgen Brot für den ganzen Tag, sodass es für die ganze Familie ausreicht. Vor Sonnenaufgang haben sie das schon gemacht. Dann war es damals so, dass die Bewirtung eines Gastes, das war absolute Ehrensache. Denn grundsätzlich muss man sagen, dass es damals in Israel eine Pflicht war, gastfreundlich zu sein. Und die Bitte um 3 Brote ist deshalb für die beabsichtigte Mahlzeit nichts Ungewöhnliches gewesen, allerdings vielleicht der Zeitpunkt. Und diese Brote waren wichtig, damit dieser Freund eben Brot anbieten kann. Und aus der Antwort des Gefragten ist der Ärger spürbar, warum der jetzt in der Nacht kam, obwohl hier die Rede ist von einem Freund. Und der Text meint nicht nur irgendeinen Freund, sondern er spricht hier vom Phileo, das war der beste Freund. Der kommt an die Haustür und trotzdem folgen Ausreden und Gründe, weshalb man diese Person abweist. Er sagt zum Beispiel, das Öffnen der schon geschlossenen Tür ist wegen des Balkens und des Riegeln vielleicht umständlich, mühsam. Es verursacht ein lautes Geräusch und ich weiß zwar nicht, was lauter war, wenn der von innen nach außen ruft oder so eine Tür, aber egal. Es ist eben so, wie es ist, wie er sagt. Und es ist hier ein Haus dargestellt, wie wir es eben auf dem Bild hier sehen. Die Häuser damals, die bestanden aus einem Raum. Da gab es eine Stelle, die war etwas höher. Unten, da waren eben die Tiere. Und oben gab es dann auch entsprechend die Schlafstätte. Also wenn der von innen nach draußen ruft, dann war wahrscheinlich trotzdem einige wach. Aber angesichts der Gastfreundschaft konnte sich der Freund im Inneren des Hauses nicht so leicht beruhigen. Er merkt, es rumort immer noch in ihm. Eigentlich war das Ablehnen dieser Bitte so undenkbar und ihm plagt ein schlechtes Gewissen. Und dann ist das ja auch noch sein Freund und nicht irgendein Nachbar, der so aufdringlich bettelt. Und ich habe das sehr spannend gefunden. Denn die meisten Ausleger, die sehen darin, dass wir in unserem Gebet ebenso drängend und positiv ausgedrückt beharrlich sein sollen. Aber wenn wir hier das griechische Wort des unverschämten Drängens anschauen, dann finden wir etwas anderes vor. Zum einen gibt es dieses Wort, dieses unverschämte Drängen, nur einmal in der Bibel und ist an dieser Stelle. Und wenn wir dann mal hören, was für eine Übersetzung das ist, dann kommt ihr vielleicht auch ins Fragen, so wie es mir ging. Denn es heißt eigentlich, hier unverschämt, zudringlich, dreistig, missachtend von Rücksichten, etwa beim Vorbringen einer Bitte. Und es beschreibt, dass man keinen Respekt kennt und der dreist und unklug in die Beziehung zu anderen ist. Ich habe dann überlegt, ist das wirklich das Beispiel, was uns die Bibel sagt, wie wir Jesus und Gott im Gebet bitten sollen? Ist das wirklich diese positive Beharrlichkeit, die oft hier hineininterpretiert wird? Und ich glaube es nicht. Denn es ist etwas, was ich an meinen Kindern eigentlich gar nicht mag und bei mir selten zum Ergebnis führt. Denn das, was hier beschrieben wird, das ist eigentlich eben eher betteln und jammern als beharrlich nachfragen, beharrlich nachgehen. Es ist eigentlich das, was lästig ist. Und sollen wir wirklich so gegenüber Gott sein? Sollen wir so beten? Ich wage das zu bezweifeln. Jesus nennt dieses Beispiel nicht, damit wir lernen, wie wir Gott in den Ohren liegen sollen und jammern, sondern er beschreibt einen Mann, der seinen Freund doch noch etwas zu essen gibt, nämlich der drinne ist, gibt ihm doch noch etwas zu essen, auch wenn es eine ungewöhnliche, unverschämte Bitte war, auch wenn es zu einer ungewöhnlichen Zeit war. Und der Fokus in unserem Text ist eben nicht der Bittende draußen, sondern es geht um den Geber. Und ihr Lieben, Gott ist viel mehr als ein Freund, ein guter Freund für uns. Denn er wird hören, uns hören und er wird handeln. Und am Ende finde ich das spannend, der gute Freund gibt dem ja die Brote und sogar noch viel mehr. Der gibt ihm das, was er wirklich benötigt. Vielleicht waren es 4, 5 Brote, wir wissen es nicht. Ja, wir sollen Gott in den Ohren liegen mit unseren Anliegen, mit unseren Gebeten. Und der Text, an den ich mich während dieser Vorbereitung natürlich gleich erinnert habe, war die bittende Witwe. Aber das widerspricht dem Ganzen ja nicht. Ich dachte eben an die bittende Witwe. Die ist immer wieder zum Richter gegangen. Sie hat immer wieder gesagt, ich will mein Recht haben. Aber es ist nicht die Rede von der jammernden Witwe, sondern von einer Frau, die immer wieder beharrlich vor diesen Richter tritt, um was zu erreichen. Und das ist für mich ein Bild, wie wir auch das machen sollen. Dass wir beten dürfen, dass wir ohne Unterlass beten dürfen. Nicht ohne Unterlass heißt nicht permanent, aber dass wir in unserem Gedanken unsere Leitung offen haben zu Gott. Dass wir in unseren Gedanken Gott mit im Spiel haben. Das ist für mich ohne Unterlass beten. Und die bittende Witwe ist dafür eben ein Bild. Und das Bild von heute sagt uns aber auch, dass wir Jesus alles bitten dürfen. Auch wenn wir den Eindruck haben, es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen. Damals war es der Zeitpunkt. Bei uns sind es vielleicht andere Gründe. Aber Jesus möchte, dass wir ihn bitten. Und dann folgt ein Abschnitt, wie ein wirklicher Freund handeln würde. Und wie wir auf Jesus zugehen dürfen, ohne dass wir eben jammern müssen. Da heißt es in Vers 9 und Vers 10. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Also wenn mein Freund nachts bei mir klingeln würde, um etwas zu essen zu holen, dann reagiere ich doch nicht erst, wenn ich mir Gedanken mache, was eigentlich meine Pflicht ist. Ich lade doch meinen Freund oder meine Freunde nicht zum Essen ein, weil ich weiß, also beim letzten Mal haben die Pizza bezahlt oder das Fleisch gekauft auf dem Grill. Nein, ich lade sie doch ein, weil es meine Freunde sind, weil ich sie lieb habe, weil ich sie gerne in meiner Nähe haben möchte und weil ich ihm eben oder diesen Personen eine Freude machen will. Und Jesus sagt uns quasi, ich bin doch viel, viel mehr als ein Freund. Ich handle anders wie im genannten Beispiel. Also wenn du zu mir kommst und mich fragst, dann werde ich nicht erst überlegen, ob ich handeln soll, sondern ich reagiere gleich. Unser Text, der beschreibt, wie Jesus mit uns umgeht, wenn wir vor der Tür stehen. Jesus wird rauskommen und sich anhören, was du bittest. Und in der Anwendung dieser Bildworte gibt es Unterschiede. Wer bittet, will etwas empfangen, was er nicht hat. Wer sucht, der hat etwas verloren und möchte es wieder haben. Und wer anklopft, der macht sich auf, Zutritt zu etwas bekommen, von dem er erwartet, dass es letztlich seinen Wünschen entspricht. Das an die Tür klopfen bezeichnet ein ernsthaftes, anhaltendes Verlangen, um den Wunsch einzutreten. Selbst dann, wenn sich die Gewährung unserer Bitte eben vielleicht auch verzögert oder schwierig erscheint. Und das kennen wir doch auch. Denn Gott hat oft auch seine eigenen Zeitpunkte, wenn er unsere Gebete erfüllt. Er hört unser Anliegen und er versteht sie und er nimmt sie ernst. Aber manchmal ist sein Handeln eben auch an anderer Stelle, zu einem anderen Zeitpunkt oder anders, wie wir denken. Und dennoch möchte ich uns ermutigen, in unseren Gebeten und Bitten dran zu bleiben, ihm zu vertrauen, immer wieder auch abzuwarten, dass er zum richtigen Zeitpunkt handeln wird. Denn Jesus ist mehr als ein Freund. Und, das bringt mich zum letzten Gedanken, zum dritten Gedanken, Jesus ist auch mehr wie ein Vater. Da heißt es, wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihm um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er ihn um ein Ei bittet, ein Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus beschreibt hier ein Verhalten der Menschen, ein Verhalten, das aussagt, sie sind böse. Und Paulus hat das auch formuliert. Da heißt es im Römerbrief, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben können, sollten. Ja, wir Menschen, wir sind Sünder. Das gilt für Christen und auch für Nichtchristen. Das einzig Gute ist, dass wir Christen wissen, wo wir mit unseren Sünden, mit unserer Schuld hingehen dürfen. Und sie wird uns bei Jesus auch genommen. Aber ich bin trotzdem immer noch auch ein Sünder. Auch wenn ich in der Nachfolge Jesu die Sünde in meinem Leben reduzieren möchte. Doch wenn ich manchmal auch in mein Herz hineinschaue, dann ist dort auch noch eine Menge Unheiliges. Vielleicht kennt ihr auch solche Gedanken. Oh, wie sieht die Person schon wieder aus? Oder oh, diese Person, kein angenehmer Geruch. Oder wie kann man sich kleiden nur so? Wie kann man sich nur so gehen lassen? Oder wo gibt es Ideen? Oder entwickeln sich in meinem Gedanken Ideen, wie man eine Versicherung austricksen könnte, auch wenn ich das nie mache? Oder wo können wir so halblegal die Steuerunterlagen verbessern? Auch wenn ich es eben nicht machen würde. Doch irgendwie sind diese bösen Gedanken auch immer wieder in mir drinne, in meinem Herzen. Also ich kenne das leider. Und mein Wunsch ist, dass das weniger wird. Aber wir Menschen sind eben böse. Und aus diesem Grund vergegenwärtigen wir uns auch beim Abendmahl immer wieder die Vergebung der Sünden. Wir haben Zeit, vor dem Abendmahl genau das alles abzugeben, was uns von ihm trennt. Ja, die Sünden, die wir dennoch machen, können wir ihm geben. Und wir erleben dann, dass Jesus uns reinigt von unserer Schuld. Diese Chance, die haben wir jeden Tag, die haben wir jede Minute. Und vor dem Abendmahl machen wir das eben auch ganz bewusst. Und jetzt, wie reagiere ich, wenn Laura oder Johanna von mir Bösem etwas Süßes will? Oder wenn sie ankommen und knuddeln wollen, Beziehung haben wollen? Na klar, bekommen sie doch das, was sie brauchen. Ich liebe ja meine beiden Mädels. Und wenn ich ihnen etwas Gutes geben kann oder ihnen eine Freude machen kann, dann werde ich das doch machen, weil ich sie lieb habe. Ich werde ihnen diese Dinge nicht verweigern oder eben was Schlechtes geben. In unserem Bild ist die Rede davon, dass ein Vater seinen Kindern auch nicht unreine und gefährliche, lebensbedrohliche Tiere gibt zum Essen. Nein, denn Auch die bösen Menschen sind gute Väter. Und wenn ein guter Vater hier auf der Erde, der eigentlich böse und sündig ist, seinen Kindern so Gutes gibt, wie viel mehr macht das dann der Vater im Himmel? Ich weiß nicht, es gibt Menschen, die haben gute Väter, andere nicht so gute. Aber wenn ihr einen guten Vater habt oder hattet, oder wenn es ein guter Vater war, dann denkt jetzt an ihn. Macht euch Gedanken, überlegt, wie er war. Und jetzt heißt es, wie viel mehr gibt Gott uns, weil er ein guter Vater ist. Wie viel besser ist unser Vater im Himmel wie unser eigentlicher toller Vater. Er ist unser Vater im Himmel. Und wenn ich mal meine Seelsorgearbeit schaue, dann merke ich, dass es immer wieder viele Menschen gibt, die einfach in ihrem Leben Gott misstrauen. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann merke ich das auch. Wie ich damals ledig war, auf Krishona war, da habe ich immer gedacht, ach, wahrscheinlich lässt Gott mich ledig bleiben, damit ich so gut für ihn im Dienst sein kann. Und Gott will mich vielleicht in die Mission schicken oder was auch immer, wo ich dachte, Gott irgendwie wird das machen, was zwar richtig ist, aber nicht unbedingt meinen Wünschen entspricht. Und ihr Lieben, das ist kein Vertrauen zu Gott. Und was hat mir mein Vater im Himmel gegeben? Die beste Ehefrau, die ich mir wünschen kann. Dann waren wir verheiratet. Ich hatte den Wunsch, oder wir hatten den Wunsch nach Kindern. Mein größter Wunsch war es, einmal Kinder zu haben. Und was denkt Heiko? Wahrscheinlich will Gott nicht, dass wir Kinder kriegen. Wahrscheinlich sollen wir gemeinsam mit unserem gemeinsamen Auftrag ohne Kinder nach vorne gehen, Gemeindebau machen und was auch immer. Und eben, das hat eigentlich nichts mit Vertrauen oder mit keinem Vertrauen zu tun, sondern das ist eigentlich Misstrauen gegenüber unserem Vater im Himmel. Wir denken oft, dass Gott im Himmel sitzt und alles Gute, was wir uns wünschen, vorenthalten will. Aber so ist er nicht. Ich glaube eher, dass unser Vater traurig ist, wenn wir ihm in unserem Leben eben nicht vertrauen. Und ich glaube, dass er der Letzte ist, der sich freut, wenn es Menschen gibt, die die Wünsche nicht erfüllt bekommen. Aber manchmal ist es eben so. Wenn ich meinen Kindern zum Beispiel die Süßigkeiten verwehre, dann kann es sein, weil es vielleicht gerade vorm Essen ist. Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt für Süßkram. Oder weil sie nicht brav waren und das die Konsequenzen ihres Handelns sind. Oder weil sie vielleicht sowieso gerade Bauchschmerzen haben. Oder andere irgendwelche Gründe. Dann macht es mir zwar als Papa keine Freude, streng zu sein und diesen Wunsch zu verwehren. Aber es muss sein. Und ihr Lieben, unser Vater im Himmel, der hat den Überblick. Und das ist zwar nicht immer leicht zu kapieren, aber es ist so. Ich finde das tröstlich. Unser Vater im Himmel ist noch viel mehr als wir Väter, die wir oft versagen. Gott, er versagt nicht. Und er möchte unser Vater sein. Und dazu braucht es allerdings auch das Ja von deiner Seite. In diese Vater-Kind-Beziehung werden wir nicht hineingeboren, sondern es braucht eine Umkehr, es braucht eine neue Geburt, um das zu erleben. Über Jesus heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir unseren Vater im Himmel haben. Jesus anzunehmen, dann treten wir ein in ein Kindschaftsverhältnis mit dem Vater im Himmel. Und er schenkt sich uns. Er schenkt uns seinen Geist. Er wohnt in uns. Er ist bei uns. Ihn können wir erleben und spüren in unseren Gebeten und unserem Leben mit ihm. Er ist mit seinem Geist in uns, führt uns, beeinflusst unser Leben, beeinflusst unser Denken. Er erinnert uns an die Worte und letztlich lernt er uns dann auch beten und vieles mehr. Zum Abschluss möchte ich noch einen Gedanken mitgeben, der das Thema ein bisschen von einer anderen Seite beleuchtet. Da heißt es in diesem Abschnitt, gegen den Satz, Jesus enttäuscht uns nie, erhebt sich gewiss bei vielen Protest. Jesus enttäuscht uns nie. Sie wissen nicht nur vom Versagen der Menschen, sondern auch davon zu berichten, ich habe wohl gebetet, aber es hat nichts genützt. Andere stoßen sich an dem nie. Das sei zumindest übertrieben. Vielleicht können die folgenden Sätze zur Klärung helfen. Sie wurden vor über 100 Jahren im amerikanischen Bürgerkrieg von einem unbekannten Soldaten geschrieben. Ich bat Gott um Stärke. Er aber machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lerne. Ich erbat seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen. Er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrächte. Ich bat um Reichtum, um glücklicher zu werden. Er machte mich arm, damit ich weise würde. Ich bat um all die Dinge, damit ich das Leben genießen könnte. Er gab mir das Leben, damit ich alle Dinge genießen könnte. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was ich mir erhofft hatte. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mann. Das wünsche ich uns, dass wir das auch so sagen können, dass wir unter den Menschen gesegnete Kinder Gottes sind. Amen.